Die literarische Biografie des Schriftstellers Bov Bjerg liest sich ein wenig wie ein Märchen. Von seinem Debütroman wurden nur wenige hundert Exemplare verkauft und schon mit dem zweiten Prosawerk gelang dem im schwäbischen Heiningen geborenen Autor ein Bestseller. Auerhaus ging über 200.000 Mal über den Ladentisch und wurde dann auch noch verfilmt. Auf witzige und bitterböse Weise wird darin die Geschichte von sechs Freunden erzählt, die in einer Art Schüler-WG auf dem Dorf das Leben feiern und das von Frieda retten wollen, denn der zweifelt am Sinn des Daseins. Anfang des Jahres erschien nun mit Serpentinen Bjergs neuer Roman, der an das Erfolgsbuch inhaltlich anknüpft, aber in einem durchaus anderen Tonfall geschrieben ist. Die Besprechungen waren euphorisch. Das Buch landete sowohl auf der SWR-Bestenliste als auch auf den bekannten Bestsellerlisten. Aber dann kam Corona und alles lief anders, auch für Bov Bjerg. Viele Lesungen und Gespräche mussten abgesagt werden. Auch wir wollten auf der Leipziger Buchmesse miteinander sprechen, die dann nicht stattfinden konnte. So freue ich mich ganz besonders, dass wir nun zumindest über Studioleitung miteinander verbunden sind. Guten Tag, Bov Bjerg.
Guten Tag, Herr Otte.
Herr Bjerg, im Rückblick können Sie sogar froh sein, dass Septentin schon so früh im Jahr erschienen ist. Wie hat sich denn die Pandemie tatsächlich auf Ihr Buch und auf die Wahrnehmung von Septentin ausgewirkt?
Na, es ist, wie Sie sagten, ich hatte wirklich das große Glück, dass das Buch bereits Ende Januar erschienen ist. Also die schlimme Schließzeit der Buchläden und so weiter hat das Buch kaum getroffen. Auch die Rezeption, die Besprechungen und so waren alle schon im Januar und Februar. Das Buch ist davon weitgehend unbeeinträchtigt geblieben, zum Glück. Mhm. Andere Kollegen und Kolleginnen hatten da natürlich viel mehr Pech. Also Bücher, die praktisch zu Beginn der Corona-Schließzeit erschienen sind, die hatten das natürlich irrsinnig schwer.
Sie standen schon vor ihren literarischen Erfolgen auf Lesebühnen und haben das Publikum auch, man könnte sagen, mit kabarettistischen Einlagen unterhalten. Welche Rolle spielt denn für Sie der Zugang zum Publikum über die Bühne?
Generell bin ich jemand, der irrsinniges Lampenfieber hat.
Wirklich?
Ja, vor allem bei unserem kabarettistischen Jahresrückblick, wenn ich Texte vorlese, die auf Witz geschrieben sind und die ich noch nie vor Publikum vorgelesen habe, dann habe ich so schlimmes Lampenfieber, dass ich am liebsten alles an den Nagel hängen würde. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. Bei dem Buch ist es so, ich lese eigentlich wahnsinnig gerne vor. Bei den Romanen ist es auch so, dass die jetzt nicht so auf eine hohe Gagdichte geschrieben sind wie die Bühnentexte. Da fühle ich mich auch sicherer und da kann ich mich auch in andere Aspekte des Textes reinlegen beim Vorlesen sozusagen und muss nicht auf Gag auch womöglich noch betonen, sondern kann dann andere Sachen spielen lassen. Also mir macht das Vorlesen sehr, sehr großen Spaß und jetzt auch durch Corona sind die wenigen Lesungen, die ich vereinbart hatte, ich hatte wenige Lesungen vereinbart, um mehr bei der Familie sein zu können, als es bei Auerhaus der Fall war. Aber auch diese wenigen Lesungen sind natürlich alle komplett ausgefallen. Unter anderem sämtliche Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse, wo wir, wie Sie gesagt haben, auch verabredet waren.
Mit bürgerlichem Namen, so sagt man, heißen Sie Rolf Böttcher. Wann und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich Bov Bjerg genannt haben? Ist Bov Bjerg eine Bühnenfigur?
Na, das ist so ein Name, der hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Das erste Mal habe ich mir den genommen, als wir so eine kleine Literaturzeitschrift zusammen gemacht haben, den Salbader, eine kleine Zeitschrift, die es heute noch gibt. Und wir haben die zu viert vollgeschrieben und hatten alle ganz viele Pseudonyme, damit es nach mehr aussieht. Und irgendwann war ich über die Weihnachtsferien, über Silvester in Baubjerg, so wird es ordentlich ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen, an der dänischen Nordseeküste. Und dann dachte ich, ah Mensch, das ist doch auch eigentlich ein Ortsname, den man als Pseudonym nehmen könnte. Und dann habe ich den als Pseudonym genommen und irgendwann wurde es mein Bühnenname. Und so hat sich das verselbstständigt. Ich habe den Bühnennamen oft schon verflucht, aber inzwischen ist es tatsächlich mein alter Ego. Also mein bürgerlicher Name spielt praktisch keine Rolle, schon gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
Und wie nennen Sie Freunde und Verwandte? Immer noch Rolf oder doch schon Bov oder Bau?
Mal so, Bov. Ich habe dann irgendwann festgelegt, dass ich mich Bov ausspreche, weil es ja ohnehin egal ist.
Stimmt.
Dann habe ich bestimmt, wie das ausgesprochen wird.
Sehr gut.
Und habe es dann auch, als es dann auch immer wieder falsch ausgesprochen wird, sogar auf meine Website geschrieben. Ich habe eine kleine FAQ auf meine Website gemacht, Frequently Asked Questions. Und da ist die einzige, die nach der Aussprache des Vornamens. Und habe da festgelegt, wie der Vorname ausgesprochen wird.
Das ist
nämlich
gut.
Bov, B-O-Doppel-F.
Aber Ihre Frau nennt Sie weiterhin Rolf, oder?
Das hat sich geändert. Sie hat mich als Boff kennengelernt und nannte mich anfangs so. Aber inzwischen seit etlichen Jahren nennt sie mich bei meinem anderen Vornamen.
Das ist ja toll, sozusagen die andere Richtung. Schauen wir tatsächlich mal etwas zurück. 1965 sind Sie, ich habe das eingangs erwähnt, im schwäbischen Hainingen geboren. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit auf der Schwäbischen Alb?
Oh, das ist ein weites Feld.
Natürlich.
Die schönste Erinnerung ist tatsächlich der Anblick des Albtraufs. Also in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, guckt man auf diesen Steilhang der Schwäbischen Alb. Die Schwäbische Alb fällt ja zur Donau hin sehr flach ab, sodass man es kaum bemerkt, dass es überhaupt ein Mittelgebirge ist. Und dann bricht sie aber zur Neckarseite hin steil ab. Und diesen Steilhang, den hatte ich immer vor Augen. Und das ist auch heute noch ein Anblick, der, ja, wo ich wirklich ins Schwärmen gerate. Also der auch einfach durch die Jahreszeiten immer anders aussieht. Im Herbst sieht man natürlich die Farben der Wälder. Im Winter ist das alles ganz kahl und man sieht es, wenn es geschneit hat, weiß, aber so ein bisschen schraffiert. Das sind dann die schwarzen Baumstämme. Und so verändert sich dieser Anblick über das ganze Jahr. Und früher bin ich oft mit dem Fahrrad dann in die Schule gefahren, in die Kreisstadt. Und dann, wenn ich nach Hause geradelt bin, kam irgendwann der Moment, als ich über den ersten Hügel rüber war, wo ich dann diesen Anblick hatte. Und das hat sich mir sehr, sehr eingeprägt bis heute. Also ich freue mich bis heute, wenn ich diesen Anblick habe.
Vermissen Sie das? Sie wohnen ja jetzt auf dem Prenzlauer Berg. Und wie oft sind Sie in Ihrer Heimat?
Auch das hat sich sehr gewandelt. Ich war jahrelang kaum da. Dann kamen die Kinder. Dann war ich wieder öfter da mit den Kindern. Oder meine Mutter war bei uns zu Besuch in Berlin. Aber ich war auch unten mit den Kindern viel. Vielleicht einmal im Jahr inzwischen. Aber auch nicht viel öfter, weil das schwer zu machen ist. Wenn wir Glück haben, zweimal im Jahr.
Sie haben gerade eben von der Landschaft geschwärmt. Vielleicht beschreiben Sie mal das soziale Milieu, in das Sie hineingeboren wurden.
Also ich bin in einem kleinen Dorf, also für schwäbische Verhältnisse ein kleines Dorf mit 5000 Einwohnern aufgewachsen. Oder damals eher 4000. Ein Ort, der in Brandenburg oder in Mecklenburg als mittlere Stadt durchgehen würde von der Größe her. Dort unten, Weichbild von Stuttgart, ist es halt ein Dorf wie jedes andere. Mittelgroß, mittelschön, mittel viele Einwohner. Und ich habe zwei Geschwister, die beide älter sind als ich. Mein Vater ist sehr früh gestorben und meine Mutter hat uns drei Kinder allein erzogen. Das ist so der soziale Rahmen sozusagen. Ansonsten fließt vieles auch immer wieder, das ist auch immer wieder in Geschichten von mir eingeflossen, was diesen sozialen Hintergrund angeht.
Dann also, steigen wir aber ein in die Literatur. Ich würde mal sagen, direkt in den aktuellen Roman Serpentin, da fährt ein Vater mit seinem Sohn hinauf auf die Alp und dann wieder runter. Der Sohn mag nämlich das Gefühl, wenn sich das Auto so in die Kurven legt. Sehr passend dann auch der Romantitel. Für den Vater ist der Trip auch eine Reise in die Vergangenheit. Ist das, und diese Frage muss ich wahrscheinlich stellen, eine autobiografische Geschichte, die Sie in Serpentin erzählen?
Nein. ich weige mich, den Begriff Autofiktion zu verwenden, weil ich ihn für sehr problematisch halte. Natürlich ist jede Geschichte in irgendeiner Weise auch autobiografisch grundiert oder autobiografisch beeinflusst. Allein die Einzelheiten, die man für eine Geschichte verwendet, muss man ja irgendwoher haben. Und wenn man sie sich zusammen recherchiert aus Bibliotheken und Archiven, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das, was am Ende entsteht, auch einfach nur wieder ein weiteres Stück Papier ist und das sehr papierend klingt. Von daher sind die anschaulicheren Elemente oft tatsächlich aus der Biografie genommen. Aber ich würde trotzdem darauf bestehen, dass es Fiktion ist und keine Autofiktion. Bei Autofiktion hat man ja immer das Problem, also man hat schon bei normalen Romanen immer das Problem, dass der Roman dann oft auf die Handlung reduziert wird, wenn drüber geschrieben wird. Bei Autofiktion ist es oft noch schlimmer. Da werden dann ganze Romane auf ein bestimmtes Thema reduziert und am besten noch ein tagesaktuelles Thema. Das möchte ich auf gar keinen Fall.
Wobei man sagen muss, das Thema, über das wir gleich sprechen werden, liegt natürlich sozusagen ausgestellt, auch auf dem Tablett, hätte ich beinahe gesagt. Es liegt sozusagen vor uns. Man umkreist es dann auch so ein bisschen, im Grunde genommen, weil es auch ein Tabu ist. Es geht nämlich um einen depressiven Vater. Aber da würde ich vielleicht widersprechen. Ich glaube durchaus, dass die Kritikerinnen und Kritiker gerade in diesem Fall sehr viel auch über die Form geschrieben haben. Aber vielleicht gehen wir tatsächlich auf die inhaltliche Ebene, damit die Hörerinnen und Hörer begreifen, worum es wirklich geht. Schauen wir uns also mal an, was den Vater umtreibt oder, um es mit den Worten des Sohnes zu sagen, um was geht es?
Es geht unter anderem eben um einen Vater, einen Ich-Erzähler, der mit seinem Sohn in die Gegend zurückgeht, aus der er stammt, und sich anhand der Gegend und des Rumfahrens an seine eigene Kindheit erinnert. Der Vater ist depressiv, wie sich im Laufe des Romans, oder wie sich eigentlich ziemlich schnell rausstellt. Außerdem trinkt er viel zu viel. Und es ist nicht so ganz klar, was er eigentlich vorhat, was das jetzt ist mit dem Jungen, ob das ein normaler Ausflug ist oder ob der Vater sich womöglich das Leben nehmen will. Und das bleibt so eine ganze Weile offen. Um was geht es? Es geht letztlich um Befreiung. Es geht darum, kann man sich befreien in verschiedenster Hinsicht? Kann man sich vor allem von seiner eigenen Vergangenheit befreien? Das würde ich sagen, wenn ich ein Thema benennen sollte, das vielleicht das wichtigste Thema.
Und die Vergangenheit, die ist wirklich heftig. Der Vater hat ja alles versucht, um sich zu befreien. Er ist erfolgreich in seinem bürgerlichen Leben. Er ist Professor geworden, hat geheiratet, ein Kind bekommen. Wie gerät er denn überhaupt in den Krisenmodus, wenn man das mal so sagen darf?
Naja, er merkt irgendwann, dass er im Prinzip alles erreicht hat, was er erreichen konnte. Und dass er aber da, wo er jetzt sozial angekommen ist, nicht hingehört. Zumindest hat er das Gefühl, da nicht hinzugehören. Und die ganze Erleichterung, die er sich erhofft hat von seinem sozialen Aufstieg, ist einfach nicht eingetreten. Und das ist nun eine Erfahrung, die viele Leute machen, die sozial aufsteigen, dass sie irgendwann an einem Punkt sind, wo sie herkommen, in dieser Schicht oder in diesem Milieu, da gehören sie nicht mehr dazu. Und da, wo sie hingegangen sind oder hingeraten sind, da haben sie auch das Gefühl, eigentlich gar nicht dazu zu gehören. Und dann ist man natürlich in der Bredouille und fragt sich, wo ist das Glück letztlich?
Wo ist das Glück? Das Problem bei dieser Figur ist natürlich, dass das Glück überschattet ist durch die Vergangenheit der eigenen Familiengeschichte. Was ist da passiert?
Der Vater des Ich-Erzählers und sein Großvater und sein Urgroßvater haben sich alle das Leben genommen. Und es scheint wie so ein Fluch auf diese Familie zu liegen. Und der Ich-Erzähler sträubt sich dagegen, auch diesen Schritt zu gehen. Und das ist eigentlich so das Thema des Buches, ob er das hinkriegt oder nicht.
Depression, Riesenwort. Bei Ihnen wird diese Krankheit der schwarze Gott genannt. Und der Roman stellt auch die Frage, inwieweit Depressionen genetisch bedingt sind oder ob sich Betroffene eben von der Disposition, einer möglichen Disposition, befreien können. Was denken Sie?
Also ich bin natürlich auch nicht ganz unbeleckt von den medizinischen Erkenntnissen, die sagen, es gibt zum Teil eine genetische Prädisposition. Ich selber denke, dass es einfach sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten ist, was ist die genetische Veranlagung und was ist die Prägung durch das Aufwachsen in so einer Familie. Man kann das ja, wenn dann das Kind aus so einer Familie auch depressiv wird, liegt es nahe zu sagen, ja, das ist ja schon immer so. Der Vater war schon so. Mhm. Es erklärt natürlich wenig, weil das Kind eben auch in einer Familie aufwächst, in der zum Beispiel der Vater Depressionen hat und sich entsprechend verhält. Was ist da jetzt genetisch, was ist da anerzogen oder erlernt? Ich selber bin der Ansicht, dass es zum geringsten Teil genetisch ist, beziehungsweise dass die genetische Veranlagung lange nicht ausreicht, um dann tatsächlich depressiv zu werden.
Sie haben auch selbst Kinder. Bov Bjerg, wie schwer ist es denn, einen solchen Stoff zu bearbeiten, oder schwingt diese Ebene beim Schreiben nicht mit und der Schreibprofi kann sich dieser ganz besonderen Emotionalität entziehen?
Nee, das schwankt schon mit die ganze Zeit und auch auf eine sehr anstrengende Art zeitweise. Ich wusste am Anfang auch noch nicht, wie es ausgeht. Da war es noch schlimmer. Und natürlich habe ich immer meine eigenen Kinder vor Augen gehabt beim Schreiben. Und das war sehr belastend. Und ich war froh, als ich dann den ersten Entwurf fertig hatte und mit dem Überarbeiten anfangen konnte. Als ich sozusagen von dem Hinschreiben des Plots und der Konzeption der Handlung und dem Ausdenken ins rein Handwerkliche gehen konnte. Das hat mir dann tatsächlich auch Spaß gemacht. Sowas macht mir immer viel mehr Spaß, als irgendwas mir auszudenken und zu schreiben. Das Überarbeiten und das Wiederüberarbeiten und das Wiederüberarbeiten. Daran habe ich wahrscheinlich völlig neurotisches Vergnügen.
Das merkt man dem Roman übrigens an, weil er ist ungeheuer präzise. Er arbeitet mit schnellen Schnitten, mit Zeitsprüngen, der ist durchgearbeitet bis ins letzte Wort. Das ist jedenfalls mein Eindruck als Leser. Wie würden Sie denn selbst Ihre Sprache in Serpentinen beschreiben?
Das ist eine überraschende Frage. Wie würde ich selbst meine Sprache beschreiben? Ich habe sie versucht, dem Ich-Erzähler anzupassen. Also es wurde gelegentlich geschrieben, dass es immer so kurze Sätze seien und so. Was finde ich gar nicht stimmt. Das sind zum Teil echt so richtige längere Relativsätze drin und so, die dann auch ein bisschen verschachtelter sind und so. Ich habe versucht, die Sprache und die Ausdrucksweise dem Erzählerbewusstsein natürlich anzupassen. Und auch von daher ist es eine ganz andere Sprache als jetzt in Auerhaus zum Beispiel. In Auerhaus war der Ich-Erzähler ein, sagen wir mal 18-, 20-jähriger junger Mann. Und jetzt ist es halt ein ungefähr 50-jähriger Universitätsprofessor. Der drückt sich natürlich anders aus. Er drückt sich auch noch anders aus, wenn er depressiv ist, als jetzt ein Halbwüchsiger. So.
Also auf mich wirkte das wie eine ungeheure Form-Inhalt-Kongruenz, um das mal etwas abstrakter zu formulieren. Denn Serpentin ist in so einer Art Schlangenlinienprosa gehalten. Es gibt mal kurze Sätze, aber in der Tat dann auch wieder Bandwurmsätze. Sie haben es gerade eben mit Auerhaus, mit dem Vorgängerbuch verglichen. Serpentin ist rauer, ist härter, das ist vollkommen klar und das liegt natürlich an der Erzählperspektive. Hat es denn auch Fans gegeben, die lieber wieder ein, sagen wir mal, beschwingtes Jugendbuch gelesen hätten?
Oh, ich glaube viele, aber die sagen mir das ja nicht. die sagen ja nicht, boah, das ist jetzt aber echt Mist, dieses Serpentin, das hat mich so runtergezogen. Hätte sie doch noch mal sowas wie Auerhaus geschrieben. Ich glaube, dass es davon viele gibt, die von Inhalt und Stil eher abgeschreckt sind. Auerhaus ist natürlich leichter zugänglich, auch für den in Anführungszeichen naiven Leser, als es Serpentinen sind. Und es gibt aber einige engere Freunde, die sagen, wow, sagenhaft, die mir dann begeisterte Mails geschrieben haben, also auch Kollegen, wo ich mich wahnsinnig drüber freue, dann natürlich, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, dass du das Buch von einem Kollegen liest und ihm dann sofort eine Mail schreibst, wie toll das ist. So.
Naja, weil man vielleicht auch eine Entwicklung sehen kann, wenn ein Autor immer dasselbe schreibt, das gibt es sicherlich auch, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin bleibt bei seinem Thema, bleibt bei seinem Stil, bei ihrem Stil und dann ist das im Grunde genommen ein großes Buch, aber es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, oder?
Ja, das war für mich von Anfang an klar, dass also auch, als ich noch gar nicht wusste, worum es in Serpentin oder in dem nächsten Roman gehen würde, war für mich von Anfang an klar, dass das Buch nach Auerhaus ein ganz anderes Buch sein wird, also auch stilistisch ein ganz anderes Buch. Genauso wie Deadline, mein allererster Roman, stilistisch komplett anders ist als Serpentin oder Auerhaus. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendeine Masche zu reiten. Oder das ist mir einfach auch zu langweilig. Es gab direkt nach Auerhaus, hätten manche Leute schon gern gehabt, dass ich quasi eine direkte Fortsetzung schreibe. Am besten im gleichen Tonfall. Und jetzt ist der Höppner halt in Berlin. Und was erlebt er da? Berlin in den 80ern. Das ist doch lustig. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist schon mein Anspruch, Verschiedenes zu machen und mich nicht zu wiederholen, stilistisch. Thematisch gibt es in allen drei Büchern Parallelen, klar, aber der Stil ist doch sehr, sehr anders.
Sie hören ein SWR2 Zeitgenossengespräch mit dem Autor Boff Bjerg, der zuletzt den Roman Serpentinen veröffentlicht hat. Herr Bjerg, Sie haben aus Serpentinen auch beim legendären Bachmann-Wettbewerb gelesen. Sie gehörten, würde ich sagen, vor 2 Jahren zu den Favoriten, haben dann auch den 2. Preis gewonnen, wären beinahe auch Erster geworden, war ganz knapp in der Entscheidung. Lesebühnen sind Ihnen ja eigentlich vertraut. Wir haben vorhin schon gesprochen über das Lampenfieber. Mein Eindruck war tatsächlich, dass die Situation im Fernsehstudio in direkter Konfrontation mit der Jury auch Sie wirklich angestrengt hat. War das so?
Total. Ich würde es nie wieder machen.
Nein?
Ganz ehrlich.
Warum?
Nein, weil ich die Situation völlig unterschätzt habe. Ich habe völlig unterschätzt, wie sehr ausgeliefert man sich fühlen kann. Ich hatte so irre Angst. Ich war ja, da gibt es ja alle möglichen Anlässe. Da gibt es ja den Empfang des Bürgermeisters am Abend vorher oder 2 Abende vorher und dieses und jenes und man soll dahin und dahin. Ich bin nirgends hin. Ich habe mich in mein Hotelzimmer eingeschlossen und habe gewartet, bis ich dran war. So. Und dann war ich, dann fiel das so von mir ab, so diese Anspannung, diese Angst. Dann war ich noch mehr quasi der Presse und so weiter ausgeliefert. geliefert, weil sie ist, ja, das ist der Favorit und den müssen wir interviewen und da hol doch mal den und so. Und das war natürlich auch in gewisser Weise anstrengend, aber ich hatte die Lesung hinter mir. Ich habe mich sehr ausgeliefert gefühlt. Also wie gesagt, deshalb, ich finde Klagenfurt eine tolle Veranstaltung, fand ich schon immer. Auch dieses Spektakelhafte, was es hat, diese Mischung aus Betriebsausflug, wie man oft sagt, und ernsthafter Literatur. Viele Leute hören gleichzeitig einem Text zu, reden hinterher sofort darüber, nicht nur die Jury, sondern auch privat oder im Netz. Ich finde die Veranstaltung an sich ganz großartig, aber ich würde nie wieder hinfahren.
In diesem Jahr gibt es ja nur, sag ich mal, einen digitalen Bachmann-Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie. Es fehlt jetzt also die direkte Konfrontation der Autorinnen und Autoren mit der Jury im Fernsehstudio, also genau das, was sie nicht ertragen konnten oder wollten und nie wieder machen werden. Ja. Werden Sie sich denn die Lesung anschauen?
Aber das ist übrigens tatsächlich jetzt, wo Sie drauf zu sprechen kommen. Unter so digitalen Umständen könnte ich es mir vielleicht wieder vorstellen, daran teilzunehmen. Natürlich gibt es für mich keinen Anlass, da nochmal dran teilzunehmen. Mhm. Aber das ist in dieser Sicherheit, du nimmst irgendwo was auf in einem Fernsehstudio und die spielen das dann ein. Das könnte ich mir vorstellen.
Fürs Publikum und für alle, die dorthin fahren, ist das natürlich nur der halbe Spaß. In welcher Weise hat sich denn tatsächlich, sagen wir mal, mit dem Auftritt, den Sie ja gerade eben auch beschrieben haben, für sich auch Ihre Rolle im Literaturbetrieb etwas geändert? Was meinen Sie?
Also, ich glaube, dass es für den Verlag leichter war, den Buchhandel und die Presse für Serpentinen, als der Roman dann rauskam, zu interessieren, weil ich in Klagenfurt relativ gut abgeschnitten habe damit. Das war so das Deutlichste, wie sich's ausgewirkt hat. Ich hatte ja auch direkt danach so das Gefühl, jetzt super, jetzt hast du den Stempel Hochliteratur, das kann dir gar nicht schaden. So. Bei Auerhaus war es ja doch so, das hat natürlich niemand gesagt, aber es schwang natürlich manchmal doch so ein bisschen mit, ja, das ist jetzt halt so leichte Jugendliteraturkost, ob der überhaupt ernsthafte Literatur schreiben kann. Das ist ja noch lange nicht erwiesen. Und das war mit meinem Abschneiden in Klagenfurt dann sozusagen erwiesen.
Völlig klar.
Und darüber bin ich tatsächlich ganz froh. So.
Also Sie begreifen sich...
Auch wenn das jetzt sehr schnottrig klingen mag.
Nein, natürlich. So, also Sie begreifen sich jetzt also als ernstgenommener Schriftsteller.
Das ist nein, um Gottes Willen. Ach so, als ernstgenommener. Ja, genau. Aber an sich hadere ich natürlich mit diesem Schriftsteller-Etikett nach wie vor.
Warum?
Weil Schriftsteller sind für mich... Ja, ich muss da allmählich wegkommen, weil ich es natürlich bin, aber Schriftsteller sind für mich oder für viele meiner Generation natürlich Leute, die Pfeife rauchen, in Talkshows sitzen und das moralische Gewissen der Nation verkörpern.
Sowas. Aber hat sich das nicht längst verändert, diese Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft? Also man denkt doch gar nicht mehr an Günter Grass. Ich glaube, meine Tochter weiß gar nicht, wer Günter Grass ist.
Ja, das kann gut sein, dass sich das verändert hat.
Die werden Boff Bjerg lesen,
aber
ist doch
wir sind,
vollkommen
aber ich
klar.
Bin natürlich, sie müssen es zum Teil sogar in der Schule.
So sieht es aus, so sieht es aus. Sie sind nämlich jetzt Schulbuchautor, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, das ist, es ist tatsächlich ein bisschen, macht mich das glücklich.
Ja, das finde ich toll. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, es ist Ihnen unheimlich, aber dass es Sie glücklich macht, das freut mich.
Nein, es ist, weil ich immer wieder mitkriege bei Lesungen in Schulen, aber auch durch Mails oder... keine Ahnung, irgendwelche Kommentare im Netz, dass Leute das in der Schule lesen mussten und es ganz toll fanden. Und dann schreiben sie, das ist das erste Mal, dass wir in der Schule ein Buch gelesen haben, das mich begeistern konnte. Also, es gibt natürlich auch, man muss sich nur die Ein-Sterne-Rezension bei Amazon angucken, es gibt natürlich auch Schüler, die nicht so viel damit anfangen konnten. Ich nehme an, dass die kürzeste Ein-Sterne-Rezension bei Amazon zu Auerhaus von so einem Schüler verfasst worden ist. Da steht einfach... Scheißbuch.
Das ist es auf gar keinen Fall. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Ihrem Leben. Sie haben Politik und Literaturwissenschaften in Berlin und Amsterdam studiert und dann ging es zum Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Warum sind Sie dorthin gegangen? Um schreiben zu lernen?
Das war ursprünglich, entsprang dieser Impuls überhaupt nochmal zu studieren. So eine Lebenskrise, muss ich sagen, die... unter anderem die Frage aufgeworfen hat, wo geht's eigentlich hin? Da war ich irgendwie schon 30. Was machst du jetzt? Ich hatte das erste Studium abgebrochen. Machst du doch dein Studium noch fertig? Ich hätte halt ein paar Hauptseminarscheine noch machen müssen und dann die Magisterarbeit schreiben. Und habe mich dann schlau gemacht, wie eigentlich die Studienpläne aussehen, die damals aktuellen, also es war so um 2000 rum. Also ich war schon Mitte 30 und habe dann gemerkt, dass das, also Germanistik, das, da hatte ich das Gefühl, da hat sich ja praktisch gar nichts geändert seit den 80er Jahren. Womit ich niemand Unrecht tun will, aber beim Lesen der Pläne im Netz hatte ich das Gefühl, es ist immer noch das gleiche langweilige Zeug rauf und runter und du möchtest das nicht machen. Und dann dachte ich, ja, was machst du dann? Und dann bin ich beim weiteren Rumsuchen auf das Literaturinstitut in Leipzig gestoßen, von dem ich vorher eigentlich nichts gehört hatte. Oder ich wusste, dass es in der DDR sowas gegeben hatte, das Johannes-Erbecher-Institut. Mir war aber nicht klar, dass es im Vereinigten Deutschland das immer noch oder wieder gab. Und habe mir dann angeguckt, was da gelehrt wird, den Stundenplan angeguckt und dachte, boah, das ist ja geil, das willst du machen. Die Leute, die da Prosa unterrichtet haben, also Kurzgeschichten schreiben oder szenisches Schreiben, lauter Leute, die ich als Autoren und Autorinnen kannte und zum Teil auch wirklich sehr mochte. Und bei denen so ein Seminar zu besuchen und das auch noch quasi als Uni zu deklarieren, dachte ich, das willst du unbedingt haben, habe mich dann beworben und bin dann auch genommen worden. Und das war eine völlig richtige Entscheidung, weil das war also das Studium dort jedenfalls zu der Zeit war paradiesisch für jemanden, der die Massenuni der 80er in West-Berlin kennt. Ich dachte, ich bin auf einem anderen Planeten gelandet. Also eine kleine Villa, wo die Seminare vielleicht maximal 10 Leute umfassen. Die Tür des Institutsdirektors Haslinger steht ständig offen und man sagt Hallo im Vorbeigehen und so. Und innerhalb von 2 Wochen kennst du das ganze Institut. Und man konzentriert sich auf Texte und auf Textkritik und wie spricht man über Texte, was sind die Kriterien. Das fand ich alles ganz toll.
Und was haben Sie dann in Leipzig übers Schreiben wirklich gelernt?
Ja, habe ich jetzt da wirklich unterm Strich so viel gelernt? Ich habe gelernt, über Texte zu reflektieren. Das war was, was mir vorher auch gefehlt hat. In den Lesebühnen, da wird ja nicht über Texte groß gesprochen jetzt hinterher oder so, sondern jeder macht halt seinen Text und dann ist die Vorstellung vorbei und das war's dann. Und eine Woche später macht man wieder neue Texte. Aber so detailliertere Textkritik oder Arbeit an Texten findet ja da nicht statt. Aber am Literaturinstitut dann gemeinsam mit anderen die eigenen Texte wirklich zum Teil bis ins Detail auch zu lektorieren und so, das fand ich sehr, sehr, sehr anregend. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ihre Diplomarbeit war dann auch Ihr Debütroman. Deadline haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Wie würden Sie denn den Stil dieses Textes beschreiben? Der sich ja deutlich abhebt von, sagen wir mal, Auerhaus.
Ja, von Auerhaus auf jeden Fall, auch von Serpentinen noch. Deadline ist ein vergleichsweise experimenteller Text. Mich hat es immer geärgert, dass die Literaturkritik oder generell wie Literatur überhaupt wahrgenommen wird, dass es nur noch um quasi gehobene Unterhaltungsliteratur geht. Das hat mich sehr geärgert. Und da wollte ich dagegen halten sozusagen. Es war sozusagen ein Roman gegen den Literaturbetrieb in gewisser Weise.
Also Hardcore-Avantgarde.
Ja, kann man so nennen. Wobei Hardcore, es gibt einen Plot immerhin. Die sprachliche Ausdrucksweise ist vielleicht zum Teil etwas avanciert oder für manche auch zu manieriert. Aber es war tatsächlich ein Roman, mit dem ich nicht... wie soll ich sagen, der gegen den Betrieb in gewisser Weise geschrieben war, dass er so erfolgreich in diesem Bestreben sein würde, das war mir nicht klar, dass sich nur 200 Exemplare davon verkaufen und kaum jemand das Buch auch nur zur Kenntnis nimmt, was natürlich auch daran lag, dass es ein sehr, sehr kleiner Verlag war, in dem es erschienen ist.
Und die Rest
ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte ich mir doch gewünscht.
Und die Restauflage soll ja meines Wissens sogar bei einem Lagerbrand vernichtet worden sein. Was wäre denn geschehen, wenn Sie mit diesem etwas avantgardistischeren Text erfolgreich gewesen wären. Würden Sie heute andere Bücher schreiben?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde mich vielleicht mehr trauen, stilistisch tatsächlich. Also ich glaube, auch nach Serpentinen ist da durchaus noch Luft nach oben. Aber es war auch nicht so, dass ich Auerhaus so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe, weil jetzt Deadline so ein Misserfolg war, also so ein kommerzieller Misserfolg, sondern es war einfach auch halt auch eine andere Geschichte. Und in Deadline ist es aus der Perspektive einer Übersetzerin, die sich ständig nicht entscheiden kann, welches jetzt eigentlich das richtige Wort ist. Und deshalb stehen die Wörter oft so durch senkrechte Striche voneinander getrennt, direkt nebeneinander, was dem Ganzen, wenn man wohlwollend liest, sowas fast Kubistisches geben kann. Diese Sprache passt ja auch zu der Figur. Und von daher, und Auerhaus war halt ein anderer Erzähler.
Ich glaube einfach, Deadline muss nochmal verlegt werden. Gibt es denn da Gedanken, das zu tun?
Es soll nochmal verlegt werden, aber im Moment sind ja die ganzen Verlage und der Buchhandel, vor allem die Verlage, da geht es ja im Moment doch ziemlich drunter und drüber und kein Mensch weiß wirklich, wie, wann was passiert und wann man wieder reguläre Programme auflegen kann. Zum Teil sind die Herbstprogramme auf 50% reduziert worden. Ab März sind kaum noch Bücher ausgeliefert worden bei manchen Verlagen. Also ich hoffe, dass es wieder erscheinen wird. Ich bin da auch zuversichtlich, aber ich habe keinen Schimmer, wann
tatsächlich. Vielleicht sprechen wir mal über das, was man so den poetischen Glutkern nennt. Was ist Ihnen in Ihrer Literatur wichtig, so unterschiedlich die Bücher sind, die Sie veröffentlicht haben?
Also es ist mir wichtig, keine Phrasen stehen zu lassen. Und das können natürlich ganze Motive sein, also Phrasen im allerallgemeinsten Sinne, das können ganze Motive sein, das können einzelne Kapitel sein, einzelne Sätze oder auch einzelne Begriffe. Das lässt sich vielleicht am ehesten über meine Herangehensweise erklären, nämlich dass ich einfach selber mir die Sachen immer und immer wieder durchlese. Das ist mit das Schwierigste dran, aber auch das Befriedigendste, wenn man es dann schafft, sich nicht davon einlullen zu lassen, dass das ja der eigene Text ist und das ist schon okay. Oder in Gedanken abzuschweifen und unkonzentriert weiterzulesen. Wenn man die Konzentration aufbringt, das eigene Geschriebene immer und immer wieder kritisch zu lesen und immer wieder zu versuchen, mit neuen Augen zu lesen und da beim Lesen ständig zu überarbeiten, dann kommt vielleicht ein Text dabei raus, der bestehen kann, also auch von mir selber.
Mal abgesehen von diesen stilistischen Arbeiten, gibt es so Passagen, gerade jetzt auch in dem aktuellen Roman, die von einer erstaunlichen politischen Aktualität zeugen. Sie lassen Ihren Erzähler zum Beispiel erwähnen, dass die NPD in der Landtagswahl 1968, und Sie sagen es dann bis auf die Stimmen genau, 381.569 Stimmen bekommen hat. Das waren knapp 10%. Diese historischen Bezüge sind in der Tat erschreckend, erstaunlich. Haben Sie das für möglich gehalten?
Mir war immer klar, dass es einen großen Prozentsatz von Rechtsextremen oder von knallharten Nazis in der deutschen Bevölkerung gibt. Und dass die auch nie wirklich weg waren. Also es gab die Republikaner, die sogenannten Republikaner haben, das war Januar 89 in Berlin, ich weiß nicht wie viel Prozent gekriegt, sehr viel, und sind ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Die waren in fast allen Landtagen, in manchen Landtagen war sogar die DVU eine Partei, die sich überhaupt gar nicht mehr versucht hat, einen bürgerlichen Anstrich zu geben, sondern die einfach aus knallharten Altnazis, muss man fast sagen, bestand. Die NPD war auch in vielen Landtagen, auch nach ihrer Hochzeit in den späten 60er Jahren, ich will nicht sagen, für mich gehören die dazu, aber sie waren halt nie weg. So.
Welche Rolle spielt diese politische Dimension in Ihrer Prosa? Wie wichtig ist Ihnen das?
So eine direkt politische Dimension wie jetzt mit diesem NPD-Wahlergebnis, wenn es passt, finde ich es okay, das reinzunehmen. Es ist aber nichts, was ich für zentral halte. Es ist aber schon so, dass ich natürlich, oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass es unpolitische Texte gibt oder unpolitische Prosa gibt. Und von daher spiegelt sich das in meinen Romanen, in allen dreien natürlich immer wieder. Auch in den Kurzgeschichten, in denen vielleicht sogar noch mehr.
Ja, das stimmt.
Also, und natürlich auch die soziale Komponente. Das ist schon was mich tatsächlich ständig beschäftigt. Ich habe es ja kurz angerissen. So eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Erzählungsband Die Modernisierung meiner Mutter ist diese Schinkennudeln-Geschichte, die, glaube ich, ganz am Anfang steht, wo der Ich-Erzähler ein Kind ist und seine Mutter ist auf einmal Hausangestellte, wird arbeitslos, verdingt sich dann als Hausangestellte bei so einem Lehrerehepaar. Und diese Geschichte, so unschuldig sie daherkommt, hat natürlich auch eine politische Dimension. Und das gehört zu meinem Schreiben schon dazu. Und das ist dann, wenn ich direkt für die Bühne schreibe, ist es natürlich direkter und polemischer unter Umständen, als wenn ich einen Roman schreibe.
Geben Sie es doch zu, Sie haben mit dem pfeiferrauchenden Schriftsteller, den Sie vorhin erwähnt haben, viel mehr zu tun, als Sie sich das eigentlich eingestehen wollen.
Ich wusste, dass jetzt eine Gemeinheit kommt.
Bin ich so gemein? Nein, ich finde das sogar gut.
Ich würde mich nicht in Talkshows setzen und das Gewissen der Nation markieren. So, also und generell, ja, ich bin auch nicht der Ansicht, dass Schriftsteller sich unbedingt ständig politisch äußern sollten. Ich finde es gut, wenn sie es machen, oft, Oft finde ich es auch daneben, aber es gibt nicht mehr diese Figuren, die quasi wie so ein Bundespräsidentenersatz auftreten. Nein. Wo man manchmal auch das Gefühl hatte, dass sie eigentlich mit einem Auge drauf schielen, ob sie es nicht vielleicht doch tatsächlich irgendwann mal werden.
Also Sie wollen kein Bundespräsident werden, vielleicht werden Sie es doch und dann werden wir dieses Gespräch nochmal ganz anders führen. Wer weiß,
meinetwegen.
Wer weiß das schon. Vielleicht noch eine biografische Episode, die ich interessant finde. Sie sind Mitte der 1980er Jahre nach Berlin gegangen. Warum gerade die geteilte Hauptstadt?
Die Antwort ist ganz schlicht. Wie bei Höppner in Auerhaus bin ich wegen der Bundeswehr nach Berlin gegangen. Ich hatte überlegt, total zu verweigern. Ich war sehr friedensbewegt Anfang der 80er Jahre und bin dann mit Totalverweigerern in Kontakt gekommen. Leute, die also die Wehrpflicht generell abgelehnt haben, auch den Zivildienst, der nur eine andere Form der Wehrpflicht ist. Und habe mich dann lange damit beschäftigt und habe dann Leute kennengelernt, die zum Teil jahrelang Prozesse führen mussten, immer wieder angeklagt worden sind, zum Teil ins Gefängnis kamen, wieder rausgekommen sind, noch eine neue Einberufung bekommen haben, wieder ins Gefängnis mussten. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das für mein Nervenkostüm nicht die richtige Zukunft ist. Und habe dann zwar die Musterung noch verweigert und bin zwangsgemustert worden, so wie Höppner in Auerhaus, bin dann aber so schnell wie möglich nach West-Berlin und habe dem Kreiswehrersatzamt einen Brief geschrieben. Ah, hallo, tut mir leid, ich bin jetzt in West-Berlin. Tschüss.
Haben Sie den Umzug nach Berlin dann auch als Befreiung wahrgenommen? Also jenseits mal von dem drohenden Einsatz in der Bundeswehr?
Nein, also anfangs gar nicht. Ich fand es in Berlin ganz schlimm. Am Anfang habe ich irre allein gefühlt, ziemlich lange Zeit. Habe dann erst im Studium so nach und nach einzelne Leute kennengelernt und mich mit denen angefreundet. Aber an sich, meine erste Zeit in Berlin war ganz furchtbar. Ich war auch in so einem Untermietzimmer in Dahlem, wirklich so ein dunkelbraun möbliertes Untermietzimmer in so einer Villa bei einem älteren Ehepaar. Und es war alles sehr bedrückend und schrecklich. Und die Uni war sehr einschüchternd. Und richtig toll fand ich Berlin.
Als die Mauer gefallen ist.
Nee, ein bisschen vorher schon, tatsächlich während des Unistreiks 88, 89, gab es einen ganz langen Streik an den Universitäten, wo ich sehr viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich heute noch befreundet bin und mit denen ich heute auch noch Sachen mache. Und da habe ich mich das erste Mal an der Uni auch zu Hause gefühlt während des Streiks.
Aber Sie haben das Ende der DDR in Berlin erlebt und zwar auf welche Weise?
Ich habe ja erzählt, ich bin als möchtegern Totalverweigerer nach Berlin gekommen und habe in Berlin am Otto-Suhr-Institut, am Politikwissenschaftlichen Institut, Leute aus dieser Friedensbewegungs- und Totalverweigerer-Szene kennengelernt. Und wir haben dann sehr schnell Kontakt aufgenommen zur Friedensbewegung in der DDR, in Ost-Berlin und zu Kriegsdienstverweigerern dort. Und dadurch war ich seit Mitte der 80er sehr oft auch in Ost-Berlin und kannte da viele Leute. Und das, was da passiert ist, natürlich dann mit ziemlichem Bangen verfolgt, vor allem als dann zum Republikgeburtstag 89, zum 7. Oktober, die DDR auch auf einmal noch die Grenzen dicht gemacht hat. Und es hieß, es darf niemand rein. Und dachte ich, so ein Mist, was passiert jetzt mit meinen Freunden? Weil das war wie so eine Ankündigung einer chinesischen Lösung sozusagen. Das heißt, es hätte genauso gut passieren können, dass die Volkspolizei oder die NVA die Demonstration zusammenschießt. Und da hatte ich große Angst um die Freunde in der DDR und in Ost-Berlin. Und als dann die Mauer aufging plötzlich, habe ich es natürlich nicht so richtig geglaubt und erst mal für ein Missverständnis gehalten. Aber es war ja dann doch tatsächlich wahr.
Unlängst sind die Grenzen in Europa auch überall geschlossen worden und man hat ja derzeit auch das Gefühl, in einer historischen Zeit zu leben, nur aus ganz anderen Gründen. Ein weltweiter Lockdown, wer hätte so etwas vor Jahren für möglich gehalten? Wie haben Sie die Zeit genutzt?
Ich war mit meinen Kindern sehr beschäftigt, wie erwähnt. Also ich habe die Zeit überhaupt nicht genutzt. Ich habe praktisch keine Seite gelesen, keine Zeile geschrieben, ganz bisschen geschrieben, aber kaum was gelesen und bin tatsächlich rund um die Uhr damit beschäftigt, die Kinder zu beschulen oder einfach zu bespaßen bei unserem Kindergartenkind. Und ich lese natürlich schon viel, aber keine Belletristik, sondern Nachrichten und so weiter. Was mich insgeheim oder nicht mal insgeheim auch ausgesprochen dann mit Freunden tatsächlich beschäftigt, ist die Frage, wie wird sich das in irgendeiner Weise auf die Literatur auswirken, diese Corona-Zeit? Und wenn, in welcher Weise? Auf den Buchmarkt wirkt sich's aus, das ist klar. Auch bestimmte Vertriebsstrukturen werden sich sicher ändern. Amazon hat die Schließung der Buchläden genutzt, auf Teufel komm raus, das E-Book durchzudrücken, indem sie die Lieferfristen für die herkömmlichen Bücher einfach mal auf 2 Wochen gesetzt hat, in der Hoffnung, dann werden die Leute mehr E-Books runterladen. Bleibt sowas bestehen, hat sowas weitere Auswirkungen? Das ist die eine Frage. Und die andere natürlich auf das, was geschrieben wird. Wird das Auswirkungen haben? Was ist mit den Büchern, die jetzt eigentlich fertig sind und die oder die schon seit 2 Monaten fertig sind und die jetzt nach und nach rauskommen? Wie wird man die lesen? Was davon hat Bestand und was davon wird als völlig aus der Zeit gefallen betrachtet? Das finde ich eine interessante Frage.
Haben Sie schon eine Idee wenigstens für einen neuen Roman? Sie haben gesagt, Sie haben nur ein paar Seiten geschrieben. Ist das schon was in Ihrem Kopf?
Es ist einiges in meinem Kopf, aber nichts Spruchreifes. Und ich brauche endlich mal wieder Zeit, um mich konzentriert hinzusetzen und zu gucken, was ist brauchbar, was ist nicht brauchbar und woran schreibe ich weiter.
Dann wünsche ich Ihnen genau das. Viel, viel Zeit zum Schreiben. Der Schriftsteller Bov Bjerk war das, Autor der beiden Bestseller-Romane Auerhaus und Serpentin. Vielen Dank für dieses SWR2 Zeitgenossengespräch.
Vielen Dank, Herr Otte.